Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 26 bis 38. Als Elisabeth im sechsten Monat war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in Galiläa zu einem jungen Mädchen mit Namen Maria. Sie war noch unberührt und war verlobt mit einem Mann namens Josef, einem Nachkommen Davids. Der Engel kam zu ihr und sagte: Sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir, er hat dich zu Großem ausersehen. Maria erschrak über diesen Gruß und überlegte, was er bedeuten sollte. Da sagte der Engel zu ihr: Hab keine Angst, du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Ahnherrn David erheben und er wird für immer über die Nachkommen Jakobs regieren. Seine Herrschaft wird nie zu Ende gehen. Maria fragte den Engel: Wie soll das zugehen? Ich bin doch mit keinem Mann zusammen. Er antwortete: Gottes Geist wird über dich kommen, seine Kraft wird das Wunder vollbringen. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringen wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, bekommt einen Sohn, trotz ihres Alters. Sie ist bereits im sechsten Monat und es hieß doch von ihr, sie könne keine Kinder bekommen. Für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich gehöre dem Herrn, ich bin bereit. Es soll mir geschehen, was du gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel. Amen.
Vierter Advent. Noch zwei Tage bis Heiligabend. Wie geht's euch dabei? Sitzt ihr jetzt hier ganz ruhig und entspannt auf den Stühlen? Habt die Musik genossen? Seid innerlich zur Ruhe gekommen? Wir brauchen das auch. Um uns herum ist genug Trubel. Und wer weiß, vielleicht waren meine Worte gerade ja vom Weihnachtsstress gar nicht mal so kokettiert, sondern treffen deine Wirklichkeit ganz gut. Für die meisten Menschen in Deutschland ist Adventszeit eine Zeit der Besinnlichkeit, eine Zeit des Kerzenscheins, der schönen Musik. Man geht auf den Weihnachtsmarkt und genießt die romantische Atmosphäre. Das haben die Leute in Magdeburg auch gedacht. Und auf einmal war alles ganz anders. Bis jetzt sind es 5 Tote, die zu beklagen sind, über 200 Schwerverletzte. Da bleibt einem doch das Wort im Hals stecken. Unfassbar, oder? Macht einen nur traurig. Habt ihr auch die Meldung gehört von den Menschen, die erschüttert sind, die sagen, wie konnte das sein? Was ist da los? Das ist doch das krasse Gegenteil von dem, was wir uns eigentlich erhofft hatten. Ja, wir erhoffen uns im Advent diese ruhige Zeit der Besinnlichkeit, Frieden auf Erden und dann das. Krasses Gegenteil geht gar nicht, oder? Und jetzt feiern wir immer noch Weihnachten, oder was? Ich denke, an dem Ereignis sieht man, dass wir es wirklich bitter nötig haben, dass Jesus, der Herr, in die Welt kommt, der Friedefürst, der Herr der Welt, der die menschlichen Gegebenheiten durchbrechen kann, der mitten in dieses ganze Drama und Chaos wirklich seinen Frieden bringt und sein Reich aufrichtet. Weil alleine kriegen wir das nicht hin mit dem Frieden auf Erden. Und da können wir noch so sehr uns freuen an Lichterketten, an Glühwein, an Lebkuchengebäck und so weiter und so weiter. Was alles ganz wunderbar ist, ich liebe das auch. Aber die Welt holt uns dann doch ein. Und der eigentliche Kern der Adventszeit liegt dann nämlich eben doch in der Tradition der christlichen Kirchen, dass man sich auf die Ankunft des Sohnes Gottes in dieser leidgeprüften Welt freut. Auch das ist natürlich ein Kontrastprogramm. Für Maria und Josef war das auch kein Spaß, sich auf den Weg zu machen zu dieser Volkszählung, wo nur neue Steuern generiert werden sollten, hochschwanger unterwegs sein. Nein, das macht keinen Spaß. Und doch, Jesus Christus kommt in die Welt, der Sohn Gottes, und er bringt das Licht der Gnade und der Gerechtigkeit Gottes. Und weil das so wichtig ist und unser Leben so dermaßen verändert, ist es wert, das jedes Jahr aufs Neue zu feiern. Auch und trotz mancher Dinge, die uns so todtraurig machen und betreffend machen. Die Sache mit dem Tannenbaum und dem Stille Nachtsingen und Lebkuchen und so, das kam ja alles viel später erst dazu. Ist gar nicht der Kern von Weihnachten. Im Kern geht es wirklich um Jesus Christus alleine, nichts anderes und um niemand anderen. Es gibt diese kurze, knackige Bibelstelle im Johannesevangelium, die das sehr gut auf den Punkt bringt, habe ich gerade am Anfang gelesen. Johannes 1, Vers 14. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Ihr Lieben, das ist der Kern von Weihnachten. 4 Punkte im Wesentlichen. Nummer 1. Das Wort ist Fleisch geworden. Zugegeben, wenn man das so hört, hört sich das zunächst mal nach theologischem Fachchinesisch an. Gebe ich gerne zu. Aber hey, da hängt eine Menge dran. Wichtige Sachen hängen da dran. Wenn in der Bibel in so exponierter Weise von dem Wort die Rede ist, ist damit immer das Wort Gottes gemeint. Wenn wir uns an den Anfang des Johannesevangeliums erinnern, dann steht da in Johannes 1, Vers 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das ist sehr, sehr zentral. Das will uns sagen, Gott und das Wort Gottes sind geradezu austauschbar. Wenn das Wort Gottes Gott selbst ist und wenn Gott das Wort ist, dann ist es wirklich ein und dasselbe. Das merken wir ganz deutlich auf den ersten Seiten der Bibel, ganz am Anfang, wo die Schöpfung beschrieben ist. Am Anfang war alles wüst und leer, nur der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und dann geht's los, indem Gott redet. Gott redet. Und da heißt es auch ganz kurz und ganz knackig, und Gott sprach und es wurde. Interessant, oder? Gott sprach und es wurde. Einfach durch das ausgesprochene Wort Gottes. Wenn Gott etwas sagt, dann geschieht es auch. Das nenne ich mal Autorität. Wenn ich was sage und mir was wünsche, passiert das noch längst nicht. Alle, die versuchen, kleine Kinder zu erziehen, wissen, wovon ich rede. Sag dem Kind mal was. Da kannst du 5-mal sagen. Oder 500-mal. Da passiert noch längst nichts. Aber wenn Gott sagt, es werde Licht, dann kommt Licht. Das ist Autorität und Kraft, oder? Dahinter steckt wirkliche Schöpferkraft. Also, wenn das Wort Gottes Fleisch wird, dann wird Gott selbst Fleisch. Das ist die Sache mit dem Fleisch. Hier geht es natürlich nicht um das Fleisch, das man beim Metzger kaufen kann, für 100 Gramm, für so und so viel Euro. Das ist nicht gemeint. Sondern hier geht es um unsere echte Existenz als Menschen von, wir sagen das auch immer so, von Fleisch und Blut. Das macht uns doch als Menschen aus. Wir sind ganz als lebendige Wesen in dieser Welt. Als Menschen von Fleisch und Blut leben wir mit allen Höhen und Tiefen, die das Leben nun mal mit sich bringt. Wir können lachen, bis wir Bauchweh kriegen. Wir kriegen Bauchweh, wenn wir zu viel gegessen haben. Wir kriegen Blasen an den Füßen, wenn wir die unpassenden Schuhe auf der Bergwanderung angehabt haben. Wir kriegen Herzeleid, wenn uns ein lieber Mensch verlässt, wir einen lieben Menschen verlieren. Und wir können mit allen Sinnen den besten Sauerbraten der Welt genießen und freuen uns fast buchstäblich das Loch im Bauch, wenn es so tolle, leckere Sachen zu essen gibt. In Klammern wahrscheinlich an Weihnachten schon wieder. So sind wir als Menschen von Fleisch und Blut. Wir werden geboren, wir wachsen, wir werden älter und eines Tages sterben wir. Jeder stirbt, keine Ausnahme. So ist das mit dem Menschsein. Wenn es hier also heißt, dass Gott selber Fleisch wird, dann ist damit gesagt, dass er wirklich die unbegrenzte Ewigkeit und die Herrlichkeit der unerfasslichen Daseinswortweise Gottes verlassen hat. Also Ewigkeit ist ja für uns auch so ein Begriff der Welt Gottes, zu der wir nicht wirklich Zugang haben. Und wo wir uns manchmal fragen, wie ist denn das in der Ewigkeit? Und diese Ewigkeit hat Gott verlassen, um hier bei uns als Mensch unter Menschen zu sein, von Fleisch und Blut. Und damit ist auch zugleich klar, dass Gott sich, indem er Mensch wird, unfassbar beschränkt. Er wird wirklich klein. Plötzlich ist der Sohn Gottes an Raum und Zeit gebunden. Könnt ihr euch den Sohn Gottes vorstellen, der es gewohnt ist, von Ewigkeit zu sein, zu regieren, dass der auf einmal seiner irdischen Mutter gehorchen muss, wenn die ihm sagt, dass er jetzt bitte dran ist, den Müll rauszubringen? Was ist das denn? Ja, das heißt Menschsein auch. Jesus geht bei seinem irdischen Vater in die Lehre, er wird Zimmermann. Glaubt ihr, dass der sich nie mit dem Hammer mal auf den Daumen gekloppt hat, wenn er nicht richtig gezielt hat? Na klar hat er sich auf den Daumen gehauen. Das tut fürchterlich weh. Das muss man lernen, den Nagel zu treffen. Dieser Sohn Gottes, der jederzeit mit einem Augenblinzeln Legionen von Engeln zum Beistand holen könnte, muss auf einmal selber den Müll rausbringen. Größeren Kontrast gibt's nicht, oder? Gott wird ganz klein. Ihr Lieben, damit nicht genug. Nummer zwei ist, er hat unter uns gewohnt. Das überliest man schnell. Jesus kam nicht mal eben nur für eine halbe Stunde, um auszuprobieren, wie das so mit dem Menschsein ist. So ein Gastspiel geben. Nicht so wie die Politiker und Promis, die mal an einem Samstag in der Abendküche aushelfen und die dabei von einem Dutzend Kameraleuten gefilmt werden und einen auf volksnah machen. Hatten wir es vor einer Weile mit Mr. Trump, als er bei McDonald's so einen Korb mit Pommes in die Fritteuse gehalten hat. Mann, war das ein Effekt. Hat er einen auf volksnah gemacht. Für eine halbe Stunde. Für den Film haben sie den ganzen McDonald's dicht gemacht. Da war keine Laufkundschaft, das waren handverlesene Statisten. Und das alles für 10 Minuten. Der hat nicht am wirklichen Leben eines McDonald's-Angestellten teilgenommen. Der hätte mal eine Woche die Schicht machen sollen. Dann hätte er eine Ahnung gekriegt. Halbwegs. Und was war mit Jesus? Nein, Jesus hat keine Stippvisite auf Erden gemacht, um mal ebenso in das Leben als Mensch reinzuschnuppern. Sondern er hat unter uns gewohnt. Das heißt, er war dauerhaft hier. Er hat sich nicht über Nacht in die Herrlichkeit des Himmels mal eben zurückbeamen lassen, um sich über Nacht mal eben von den Engeln, den Muskelkatern aus dem Rücken rausmassieren zu lassen und nächsten Morgen wieder fit bei Josef in der Werkstatt zu stehen. Nee, der hat das ausgehalten. Hat auf der Matte geschlafen, wie alle anderen auch. Er lebte wirklich mitten unter uns. Das war auf Langfristigkeit angelegt. Sein Name stand am Klingelschild. Er war wirklich da, ganz als echter Mensch unter uns Menschen. Kein Fake Life, kein doppelter Boden, keine Rettungskapsel aus der Ewigkeit. Leben und Sterben in der Originalversion. Und dann Nummer 3. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Haben wir? Ja, wir haben. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Steht da ganz deutlich. Die Zeitgenossen von Jesus haben das ganz schnell begriffen. Moment mal. Einerseits, wir kennen den doch. Das ist doch der Jesus aus Nazareth und Josef ist sein Vater und der Zimmermann und so weiter. Und doch, Jesus bringt den Leuten das Wort Gottes so nahe, wie sie es bisher noch nie gewohnt waren. Wenn Jesus über Gott redet, hat man den Eindruck, als wenn er wirklich weiß, wovon er redet. Er hört sich geradezu so an, als würde er ihn persönlich kennen. Ja, warum wohl? Und dann setzt er noch ganz andere Akzente, als wie sie das bisher gewohnt waren. Klar redet er auch über Sünde und Schuld. Sicher. Er redet auch darüber, dass es nicht sein kann, dass man die Gebote Gottes nach Lust und Laune biegt, gerade so wie es einem in den Weg kommt und man sonst was für Ausreden konstruiert. Aber er redet auch von Gnade. Er redet von der Vergebung Gottes. Und er redet davon, dass Gott die Menschen am Herzen liegen. Jesus ist nicht auf Wahlkampftournee und er ist auch nicht auf Stimmenfang. Er redet den Leuten nicht nach dem Mund. Wenn Jesus von Gott redet und von seiner himmlischen Gerechtigkeit und seiner Gnade, dann tut er es vor allem so, dass man es ihm echt abnimmt. In alledem geht für die Leute auch die Sonne der Barmherzigkeit Gottes auf. Das ist deutlich. Besonders die Leute, die es nicht so einfach haben im Leben, die merken das. Er wendet sich den Bedürftigen zu, den Benachteiligten, den Leuten, die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen, den Leuten, die wissen, dass sie Mist gemacht haben. Und auch den Kranken, die werden gesund. Wunder über Wunder passieren, scharenweise laufen die Leute zusammen, wenn Jesus irgendwie in Reichweite ist. Da müssen ganze Völkerwanderungen unterwegs gewesen sein. Weil man da einfach dabei sein muss, wenn dieser Jesus schon mal da ist. Das kann man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Und bei der Zuwendung Jesu zu den Menschen geht es im Kern immer um zwei Sachen. Das ist der vierte Punkt. Die zwei Sachen, um die es immer geht bei Jesus, sind Gnade und Wahrheit. Und zwar genau in der Reihenfolge. Deshalb steht das hier auch so. Zuerst kommt die Gnade und dann die Wahrheit. Ihr Lieben, Gnade hat ganz eng etwas zu tun mit Mitleid und mit Barmherzigkeit. Es gibt ja sehr unterschiedliche Arten und Weisen, wie man mit den Schwächen und den Fehlern von Menschen umgehen kann. Oder wie man reagieren kann, wenn jemand anders was verbockt hat und ich womöglich darunter gelitten habe. Kann man sehr unterschiedlich reagieren. Man kann schimpfen, man kann strafen, man kann eine Gardinenpredigt halten und man kann mit zynischen Kommentaren ablästern, indem man sagt, ach du schon wieder, war ja klar, dass du das vermasselst. Du hast es doch eh nicht drauf. Oder eben die Variante der Maßregelung. Hatte ich dir nicht gesagt, dass du das nicht darfst? Warum machst du nicht einmal, was man dir gesagt hat? Jetzt hast du den Salat, jetzt musst du den Schaden noch auslöffeln, sieh zu, wie du klarkommst. Aber bitte nicht ein, dass ich dir dabei helfe. Kennt ihr das? Das ist gnadenlos. Vielleicht sind die Vorwürfe ja sogar gerechtfertigt. Die Schuld liegt wirklich eindeutig beim Verursacher. Aber es ist eben wirklich gnadenlos. Gnade ist aber anders. Die Gnade erbarmt sich über den Fehler und über dem Versagen und über der Schwachheit. Die Gnade ist bereit zu helfen. Sie ist bereit, sich beim Helfen sogar richtig reinzuknien und wenn nötig, sich die Finger schmutzig zu machen, wenn man hilft, damit man die Situation gerettet kriegt. Die Gnade macht keine Vorwürfe, sie hilft. Und sie bleibt dabei doch bei der Wahrheit. Das ist nämlich der zweite Aspekt. Die Wahrheit kommt echt auf den Tisch. Hier wird nichts unter den Teppich gekehrt. Aber die Gnade ereifert sich nicht in der gerechten Empörung. Nein, das tut sie nicht. Die Wahrheit benennt den Fehler. Sie tut das aber ohne Häme, ohne Besserwisserei und ohne oberlehrerhaftes Getue. Gnade und Barmherzigkeit zeigen den Weg zum Besseren. Und die Gnade begleitet auf dem Weg, den die Wahrheit zeigt. Bei Jesus erleben wir Gnade und Wahrheit. Es kommt immer beides zum Vorschein. Und an Jesus wird deutlich, wie unser menschliches Leben aufblüht, wenn darin wirklich Gnade und Wahrheit Gottes zum Vorschein kommen können. Wenn man den Raum gibt, wenn man dem nachgibt. Und um dir und mir dieses Leben zu bringen in Gnade und Wahrheit Gottes, dafür ist Jesus in die Welt gekommen. Daran darf man sich auch erinnern, wenn es richtig schlecht läuft, wenn einen Katastrophen erschüttern, wie jetzt in Magdeburg. Und darüber darf man sich auch heute am 4. Advent immer noch freuen. Jedes Jahr aufs Neue. Das ist wirklich Grund, Weihnachten zu feiern. Amen.